Ich wollte irgendwas schreiben, was irgendwie Hoffnung gibt. Also was sich vielleicht wie eine Umarmung anfühlt und was so uns das Gefühl gibt, okay, wir fühlen uns jetzt vielleicht gerade machtlos und hilflos, aber wir sind das nicht.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Freigeistern-Gespräch mit der Autorin Sarah Jäger. Frei fliegen heißt dieses Gespräch, denn mit Freiheit und mit Fliegen hat ihr Werk viel zu tun. Es sind Koordinaten ihres Schreibens. Es ist noch gar nicht lange her, noch nicht mal zwei Wochen, da konnte ich Sarah Jäger bei der Buchmesse in Frankfurt aus der Ferne sehen und dann gleich feiern. Wie immer am Buchmessenfreitag fand die große Gala zur Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises 2025 statt. Für ihren vierten Roman und die Welt, sie fliegt hoch, hat Sarah Jäger ihn bekommen, endlich und zu Recht. Gleich zweimal war sie in diesem Jahr nominiert, nämlich von der Kritikerjury und von der Jugendjury. Das ist ja schon mal eine Auszeichnung für sich. Die Konkurrenz war groß. Gerade in der Sparte Kinderbuch und in der Sparte Jugendbuch waren die Nominierungslisten in diesem Jahr besonders stark. Die Shortlist der Jugendjury ist sowieso immer mutig und interessant, nicht zuletzt deswegen, weil hier zum Ausdruck kommt, was die sogenannte Zielgruppe, was Jugendliche lesen, was sie umtreibt. Mehr dazu gibt's in der nächsten Freigeistern-Folge zu hören, im nächsten Lesen und Lesen lassen. Wen es aber doch schon jetzt interessiert: Ich habe für die Süddeutsche Zeitung über die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises 2025 berichtet. Den Artikel findet ihr auf SZ Online. Ich freue mich natürlich, wenn ihr ihn lest. Darin zitiere ich auch den wunderbaren Satz, mit dem Sarah Jäger an jenem 17. Oktober den Pokal, also die Preisstatue, die Momo, entgegengenommen hat. Erwarten Sie jetzt bloß nicht, dass ich was Kluges sage, hat sie da gesagt und hatte die Lacher natürlich auf ihrer Seite. Hier bei Freigeistern in der 113. Folge Frei fliegen ist alles anders, völlig stressfrei, mit viel Gelächter fliegen Gedanken hin und her und hoch. Wir tauchen in Geschichten und Erfahrungen ein, über Jugend und Jugendliteratur und das Faszinierende daran, über Selbstverständnis und das eigene Schreiben, über Sprache. Denn das ist, was Sarah Jäger von Anfang an ausgezeichnet hat, dieser ganz eigene Sound, ihre Treffsicherheit, ihr Bilderreichtum ohne jede Abnützung, geschweige denn Kitsch, das ihr eigene Erzähltempo, der Rhythmus, der die Dringlichkeit dessen, was sie erzählt, unterstreicht, unterschreibt. Von Anfang an hatte Sarah Jäger diese eigene Stimme, das und die Fragen, die sie von Roman zu Roman schreibend stellt und umkreist, machen sie zu einer der wichtigsten und interessantesten Autorinnen der aktuellen deutschsprachigen Jugendliteratur. Innerhalb von 6 Jahren, von 2020 bis jetzt, 2025, hat Sarah Jäger 5 Romane geschrieben und veröffentlicht. Schon mit ihrem Debüt Nach vorn, nach Süden hat sie Furore gemacht. 2021 hat sie dafür das Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium bekommen. Ihr zweiter Roman, Die Nacht so groß wie wir, war 2022 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Jetzt in diesem Jahr 2025 hat die Autorin ihn bekommen, und zwar für Und die Welt, sie fliegt hoch, jenen beinahe lyrischen, bestimmt poetischen,
knappen und dabei so intensiven, schmerzvollen und immer schrägen Chat-Austausch zwischen komischer Vogel und Astronaut. Letzteres sind Verkleidungen der ProtagonistInnen aus Kindertagen. Eine Ava, sie gibt den komischen Vogel, hat Hausarrest und darf nicht raus. Der andere, Juri, hat Panikattacken und will nicht raus. Ava hat Angst, den anderen zu viel zu werden. Juri findet unter dem Astronautenhelm Schutz. Zwei Universen treffen aufeinander. Illustriert von Sarah Maus ist das Ergebnis ein Gesamtkunstwerk, das tief geht und hoch und weit fliegt. Sarah Jäger ist ausgebildete Theaterpädagogin. Heute lebt und arbeitet sie als Buchhändlerin in Essen. Und sie schreibt. Gerade ist ihr neuester Roman, wie alle ihre Bücher, bei Rotfuchs erschienen. Das Feuer vergessen wir nicht für LeserInnen ab 14 Jahren, ist eine Liebesgeschichte und viel mehr. Im Zentrum eine Handvoll Jugendliche, lebensnah, lebenshungrig und ungeheuer lebendig, so eben wie Sarah Jäger das so außerordentlich kann. Darum Bühne frei für Sarah Jäger. Und wie ließe sich eine solche Bühne besser betreten als mit dem Freigeistern-Auftaktgedicht? Hier ist es, ausgesucht und eingelesen von meinem Gast der 113. Freigeistern-Folge Frei fliegen von Sarah Jäger.
Mein Name ist Sarah Jäger und ich habe euch ein Gedicht mitgebracht von Lütfiel Güzel, meiner absoluten Lieblingslyrikerin. Wenn ich mich von diesem Stuhl erhebe und den Vier-Schritte-Gang zur Schublade gehe, um den Anspitzer zu holen, dann den schnellen Drei-Schritte-Gang zurück an den Tisch, mich setze, den Bleistift spitze und dann an der Spitze rieche und sie gegen die Kuppe meines Zeigefingers drücke, mich auf dem Notizblock absichtlich verschreibe, um mit dem hellgrünen Radiergummi zu radieren, stillt das tatsächlich meinen Weltschmerz für den Moment.
Herzlich willkommen, liebe Sarah. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Du kennst das Spiel. Wir fangen wie immer mit dem Freigeistern-Fragebogen an. Unsere akustische Visitenkarte. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Also als Kind war ich schon eine Vielleserin. Also als Jugendliche hatte ich dann so mal so einen Einbruch, aber als Kind habe ich schon sehr viel gelesen und ich glaube, jedes Pferdebuch, was es auf dem Markt gab, habe ich gelesen.
Gab es ein Lieblingsbuch in deiner Kindheit?
Bei den Pferdebüchern war es, glaube ich, Bille und Zottel. Das war so eine Reihe mit Bille und dem Pony Zottel. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es davon gab. Und jenseits der Pferdebücher war es, glaube ich, die Rote Zora. Ich habe es gelesen, da war ich 8 oder 9 oder so. Und ja, das hat mich dann wirklich Jahre begleitet.
Gibt es ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Ja, darüber habe ich eben nachgedacht. Und erst habe ich behauptet, nee, das fing erst so in der Jugend an. Und dann ist mir aber eingefallen, ein Buch, das habe ich nicht selber gelesen. Das wurde uns im Unterricht vorgelesen in der 3. oder 4. Klasse. Und das ging um einen Jungen, der Leukämie hatte und auch daran gestorben ist. Und das hat mich, glaube ich, schon sehr erschüttert. Also ich weiß eben noch, er lag dann so in so einem, ich will jetzt hier Content Note, ne? Also es ist in einem kleinen weißen Sarg. Und ich weiß, es wurde immer gesagt, dass der halt vorher überall blaue Flecke hatte. Und ich habe dann wirklich auch immer mal, also ich habe meinen Körper dann immer abgesucht, ob ich blaue Flecke habe. Also das hat mich, glaube ich, schon zu diesem Zeitpunkt überfordert. Mhm. Ja.
Und du hast jetzt mehrfach schon so das Jugendbuch anklingen lassen. Einerseits, weil es da so ein bisschen eine Lesedelle gab, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber weil es da vielleicht auch in der Jugendliteratur, habe ich jetzt so rausgehört, ein Buch oder in deiner Jugendlektüre ein Buch gab, das dich erschreckt hat. War das so?
Wir haben in der Schule, darüber habe ich auch letztens mit einer Lehrerin mal gesprochen, wir haben in der Schule ich weiß halt nicht in welcher Klasse, in der sechsten vielleicht, Gudrun Pausewang, die letzten Kinder von Schevenborn gelesen. Mhm. Also ich finde das ein total gutes und wichtiges Buch, aber ich merke auch, also so in der Nachschau, dass mich das zutiefst erschüttert hat damals. Mhm. Ich hab's, glaube ich, noch im Bücherschrank. Ich kann das nicht aufschlagen. Es war ja bei beiden Büchern auch so, dass ich mir das nicht ausgesucht hatte, dass ich die lese, sondern ja, dass es halt im Unterricht war, ne? Mhm. Und ja, also das waren so zwei Lesemomente, die mich irgendwie offensichtlich überfordert hatten zu dem Zeitpunkt.
Jetzt springen wir mal in die Gegenwart. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja auch Buchhändlerin. Und deswegen lese ich immer viel an und bleib bei vielem nicht so hängen. Und das letzte Buch, wo ich wirklich hängen geblieben bin, was ich zu Ende gelesen habe, war Alle unsere Leben, heißt das, aus dem Unionsverlag. Das geht um zwei irische Außenseiter in London, das steht auch vorne drauf. Und dass das über so mehrere Jahrzehnte die Beziehung zwischen zwei Figuren erzählt, das ist mein aktuelles Lieblingsbuch. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass es so zu meinen All-Time-Favorites irgendwann gehören wird, aber aktuell mag ich das sehr gern. Mhm.
Sitzt du natürlich auch an der Quelle.
Ja,
das
ja.
ist ja toll. Ist es ein Erwachsenenbuch?
Ja, ja, das ist ein Erwachsenenbuch, okay. Ja. Ich, ehrlich gesagt, ich lese nicht so viele Jugendbücher. Ich schreibe die nur.
Ja, das finde ich auch.
Ja.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Ich finde es sehr interessant, wenn ich merke, da ist ein Phänomen, da stürzen sich jetzt alle drauf auf dieses Buch oder das lieben alle und kaufen alle. Und das war ja das letzte Mal bei diesen Alchemist, das ist diese Fanfiction von Harry Potter, Hermine Granger und Draco Malfoy. Das haben die dann halt nachher so umgeschrieben, dass die Namen nicht mehr vorkommen, aber es ist ja aufgrund einer Fanfiction geschrieben worden. Und das habe ich angefangen, Alchemist, ich glaube, so spricht sich's aus. Und da bin ich, glaube ich, also habe ich ein paar Seiten gelesen und ich bin gar nicht reingekommen. Also, und das hat, glaube ich, weiß nicht, wie viel tausend Seiten das hat. Also, das war das letzte Buch, wo ich wirklich gedacht habe, nee, kriege ich nicht hin. Ich muss auch gestehen, dass ich von Nelio Biedermann, Lazar, ist ja sozusagen das Lieblingsbuch der Buchhändlerin geworden dieses Jahr. Ich muss gestehen, ich bin auch nicht über die erste Seite gekommen. Also es hat mich dann nicht so angesprochen.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Auch das finde ich, also wahrscheinlich irgendein Klassiker. Zum Beispiel Meister Margarita von Bulgakov. Da weiß ich, das ist das Lebensbuch von meiner ehemaligen Chefin. Und wo ich einfach denke, eigentlich müsste ich es lesen, aber ja, irgendwie habe ich noch nicht so den Zugang gefunden.
Ab wann ist ein Buch zu dick?
Alle unsere Leben hat, ich guck gerade nochmal, irgendwie über 500 Seiten. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel nicht zu dick. Also ich glaube, das ist wirklich immer im Einzelfall. Also da Nino Haratischvili, die hat über 1000 Seiten, das achte Leben von Brilka. Das war mir keine Seite zu viel. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen, hat damit zu tun, was will erzählt werden und wie viel Raum braucht das. Und deswegen, ja, kann ich dann immer nur sagen, wenn ich so mittendrin bin, dass ich dann das Gefühl habe, na, jetzt ist mir das Buch aber zu dick. Aber ich muss gestehen, ich greife dann auch eher zu den mit 300 Seiten als jetzt. Also wenn da 1000 Seiten hat, dann möchte man das schon, ja, dann muss man das schon wollen. Aber ich kenne viele 1000 Seiten Romane, die ich nicht zu dick finde.
Großer Sprung, nämlich in die Lyrik. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Ich glaube, das ist so die Frage, wo ich eventuell passen müsste, weil ich, also Lyrik hatte ich nie so Zugang. Ich habe auch zum Beispiel damals kein Deutsch-LK gewählt, weil ich Gedichtanalyse nicht konnte. Also so, das
wie
war
schade.
Wirklich, ja, schlimm, weil sonst mochte ich Deutsch irgendwie ganz gerne, aber Gedichtanalyse habe ich nicht hinbekommen und ich kann auch kein einziges Gedicht auswendig. Also ich bin total schlecht im Zitieren und auswendig lernen. Und deswegen habe ich eben noch mal so ein bisschen überlegt und da ist mir nur eingefallen, weil wir ja auch bei Jugendbüchern sind und so. Und ich habe in meiner Jugend wahnsinnig gern Die Outsider gelesen von Susan E. Hinton. Und da gibt es ja ein Gedicht von Robert Frost, Das ist so in die Handlung eingewoben. Und da ist der erste Satz: Nature's first green is gold, her hardest hue to hold. Und das ist ein Gedicht, das hatte ich an meiner Zimmerwand als Jugendliche stehen.
Ach was.
Und ja, ja, und das konnte ich dann tatsächlich mal auswendig. Und ja, das
kannst du es uns übersetzen, so grob in die Tüte?
Oh, jetzt, ja, es geht halt, also es geht in dem Gedicht, also das ist halt sozusagen, der Morgen ist golden und dass diese, aber diese Farbe, also sozusagen, also die kann man nicht halten, also die kann nicht bleiben und das ist alles vergänglich und so. Und es ist natürlich aufs Leben gemünzt, aber eben in seiner Jugend oder wenn man jung ist, dann ist man halt noch golden. Und
das ist ja allerdings auch toll.
Ja, so, ja, so würde ich es jetzt mal grob interpretieren. Ja.
So viel zum Thema, du könntest es nicht, gell?
Ja.
Ja.
Das sind Frag so mich Sätze. Jetzt nicht nach Alliteration oder so.
Nee, das ist ja auch nicht wichtig.
Ja.
Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Auch da kenne ich mich nicht so richtig gut aus, aber auch ich war ja auf der Buchmesse und da war ich am Stand vom Moritz Verlag und da stand Jörg Mühle und dann musste ich ihm sagen, dass ich ein großer Fan bin. Ich hatte das Gefühl, das hört er nicht zum ersten Mal und deswegen, ich fände es super, von Jörg Mühle gezeichnet zu werden, aber würde dann nicht, also nicht gerne als Porträt, sondern dass er mich dann als Tier zeichnet. Welches Tier er in mir sehen würde und das hätte ich gern gezeichnet von Jörg Mühle. Ja.
Wunderbar. Jetzt bist du ja selber Autorin, sehr viel auch auf Lesereise. Trotzdem die Frage, von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Also das finde ich wirklich schwer, weil ich das wirklich, also ich finde das, glaube ich, total unangenehm mit irgendwem. So allein im Raum zu sein, mir wäre es wahnsinnig peinlich, glaube ich. Also, oder? Also, wen würdest du denn? Also, wen würdest du denn nennen?
Ich wüsste einen, den nenne ich jetzt aber nicht.
Okay.
Das könnte vielleicht ein bisschen tief blicken lassen. Und nein,
okay.
Das muss. Ich würde ja natürlich jemanden nehmen, dessen Bücher ich sehr mag und den ich aber auch persönlich spannend finde.
Ja, also ich wäre dann echt so, also ich bin wirklich starstruck, ne? Also wenn ich irgendwen echt gut finde und den treffe ich dann oder ich bewundere den irgendwie für das, was er tut, dann bin ich ganz verstockt, da fällt mir gar nichts mehr ein.
Okay.
Aber zum Beispiel, also T.C. Boyle war hier mal zu einer Lesung und ich bin jetzt nicht ein riesen T.C. Boyle-Fan, aber ich finde ihn als Typ einfach so super. Und deswegen, also wenn ich denke, okay, wenn der jetzt nochmal für mich lesen würde, der ist einfach wahnsinnig nett und das fände ich, glaube ich, das würde ich mitnehmen.
Ja, das ist doch schon mal eine sehr gute Wahl.
Ja.
Ich nehme dann den Übersetzer.
Okay.
Dirk van Gunsteren, auch ein toller Typ.
Na, okay, dann ist doch gut. Also ich würd dich dann einfach einladen.
Ja, genau, super Plan.
Dann sitze ich da auch nicht alleine, dann ist mir das auch nicht so unangenehm.
Ehrlich, ich mal's mir schon aus. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Naja, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe mit Pferdebüchern angefangen. Ne? Also ich bin ja vor nichts fies. Und, also, und deswegen, ja, also ich finde das mit Guilty Pleasure halt so ein bisschen gemein, teilweise den Büchern gegenüber.
Ja.
Ne? Also deswegen, ich habe eine leichte Schwäche auch für so Young Adult, New Adult, Romantasy, Fantasy. Ich höre das meistens als Hörbuch, wenn das, finde ich, gut gemacht ist. Also zum Beispiel hier Fourth Wing oder so. Das habe ich mir dann 24 Stunden angehört.
Welche berühmte Kinderbuchfigur brauchen wir heute ganz besonders und warum?
Wir sind da transparent, ne? Also du hattest
ja,
mir
absolut.
Die geschickt, damit ich mir Gedanken machen kann. Und mir ist erstmal eingefallen, meine Kollegin, die war eben noch hier und die habe ich dann gefragt. Weil mir nur mir ist irgendwie, manchmal, wenn ich so einen Gedanken habe, ich kriege den auch nicht mehr los. Und ich liebe ja die neuen Pumuckl, diese neue Pumuckl-Serie. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Ja.
Genau, und diese erste Staffel, die habe ich im letzten Jahr gesehen auf Lesereise. Und da gibt's ja diese Folge, wo Pumuckl am Grab vom Meister Eder ist.
Mhm.
Ich weiß, also, und da habe ich sehr geweint. Also das ist so, wo ich denke, okay, das ist eine Figur, die braucht es heute immer noch offensichtlich.
Ja.
Und meine Kollegin hat aber gesagt, Momo, das fand ich halt irgendwie einleuchtend. Also das sozusagen jemand, der die Zeit auch mal verlangsamt und so, dass nicht alles immer so schnell ist. Und das fand ich eine sehr schöne Antwort und deswegen würde ich die Antwort von meiner Kollegin einfach übernehmen, weil ich die schön fand.
Die ist schön, aber ich finde Pumuckl auch super.
Auch, ja, ich finde beide, ja. Oder?
Ja, natürlich. Ja. Ein sogenannter Kobold, der immer den Nagel auf den Kopf trifft, was man ja bei einem Schreiner Pumuckl auch ruhig mal betonen kann.
Ja, und immer ein bisschen anarchisch ist. Und ja. Aber eigentlich, ja.
Und irgendwie so, also der hat ja einen inneren Kompass, der wirklich enorm ist. Also so erinnere ich es zumindest. Selbst wenn er damit aneckt, weiß der sehr genau, was er richtig und gut findet und das kämpft er dann auch durch. Also ich finde den ein super Beispiel. Und er kann dichten.
Ich gehe auf jeden Fall in den, ich glaube, es kommt jetzt ein Film raus. Also ich gehe rein.
Ja. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Finde ich auch schwierig, das so alles in einen Titel zu packen, aber sowas wie wird schon gehen irgendwie oder wird schon klappen irgendwie. Also so das... Passt schon.
Ja, soweit ich dich kennenlernen durfte, würde ich das sehr bestätigen.
Ja, aber das irgendwie wäre mir sehr wichtig in den Titel. Das brauche ich, ja.
Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
So, ich habe jetzt wirklich alle Fragen beantwortet, ne? So, ja. Und da, ich hab wirklich gar keine Ahnung. Also ich wirklich gar nicht. Also es sollen alle Menschen, die ein Kinderbuch schreiben wollen, die sollen doch ein Kinderbuch schreiben. Aber ich wüsste jetzt wirklich niemanden.
Also das es müsste aber super Antwort.
Wahrscheinlich irgendeine kluge Person, die irgendwie das für Kinder schreibt und die empowert und so. Aber mir fällt jetzt niemand ein.
Oder jemand, der Kinder super unterhält.
Oder das, ja.
Wir haben jetzt viel über Kinderliteratur und eigenes Lesen und so weiter gesprochen. Du bist Jugendbuchautorin. 2020 ging's los, weiß ich noch, quasi wie gestern, als dein erster Roman Nach vorn, nach Süden erschienen ist, dass ich so dachte, wer ist das? Wer kann so schreiben? Wer kann sich eine Figur wie Entenarsch ausdenken? Und wer einen Ort wie den Hinterhof eines Pennymarktes? Es folgte 2021 Die Nacht so groß wie wir. 2022 erschien Schnabeltier Deluxe, 2024 und Die Welt, sie fliegt hoch. Für diesen Roman bist du gerade mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte Jugendbuch ausgezeichnet worden. Und ganz neu, 2025 erschienen Das Feuer, vergessen wir nicht. Alle Romane erscheinen bei
Rotfuchs. Und Rotfuchs gehört jetzt zu Fischer Sauerländer, gehörte früher zu Rowohlt und ist jetzt bei Fischer Sauerländer.
Genau. Jetzt hast du innerhalb von 6 Jahren 5 Jugendromane geschrieben. Das heißt, grob gesprochen, 1 pro Jahr. Wie geht sowas überhaupt?
Also ich glaube, es sind anderthalb Jahre pro Buch.
Ja.
Und offensichtlich brauche ich es ja irgendwie. Also offensichtlich brauche ich es in meinem Alltag, dass ich immer irgendwie an einem Buch sitze und an Figuren und mir da Dinge überlege. Also es ist irgendwie so ein Rhythmus, der für mich total passt und irgendwie schön ist. Also und auch, also der macht mir jetzt auch keinen Stress oder so. Irgendwie ist das einfach Teil meines Lebens und meines Alltags geworden. Das finde ich sehr schön.
Ja. Und schreibst du jeden Tag?
Nein, jetzt gerade bin ich zum Beispiel auch in einer Phase, wo ich nicht schreibe, sondern wo ich einfach so Gedanken mit mir rumtrage und entwickle. Also deswegen diese 1,5 Jahre sind eigentlich eingeteilt so in ein Dreivierteljahr einfach nur vor mich hinstarren und so ein bisschen überlegen und was möchte ich eigentlich und was sind Figuren und Orte und so. Und dann 3/4 Jahr schreiben. Also so ist es eigentlich grob ungefähr immer, ja.
Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, nun ausgerechnet Jugendromane zu schreiben?
Na, das ist irgendwie so passiert. Also ich habe, so wie viele Autorinnen davor, also vor nach Süden, schon einen Roman geschrieben, also eigentlich für Erwachsene. Mhm. An dem habe ich 6 Jahre geschrieben und der ist immer noch in der Schublade. Da bleibt er auch und wird nie diese Schublade verlassen. Und der hat halt keinen Verlag gefunden und ich habe überlegt, okay, was könnte ich als nächstes schreiben? Und in diesem Roman gab es schon diese Figur von Lena, also von Entenarsch. Das habe ich mir, also die war einfach schon da, die ist mir auch passiert so. Und dann habe ich einfach mal angefangen, da loszuschreiben und dann war dieser Hinterhof vom Pennymarkt da, da waren die Figuren da. Und dann habe ich die Christiane Steen von Rotfuchs kennengelernt, die halt Jugendbuch macht. Und sie fand das toll und wollte mich unbedingt haben. Und dadurch ist es in dem Sinne ein Jugendroman geworden. Also das war gar nicht am Anfang so geplant. So, und dann hat sich's halt sozusagen zum Jugendroman entwickelt. Und ich fühlte mich da dann so wohl in diesem, also beim Verlag mit Christiane Steen, auch mit allen KollegInnen, die da so drumrum schwirren und so, dass ich einfach so, okay, dann ja, warum nicht weiter, oder der nächste Roman auch ein Jugendroman? Und ich gucke halt eigentlich immer so von Roman zu Roman und finde dann aber doch immer noch irgendwas, was ich über die Jugend erzählen möchte oder herausfinden möchte oder erkunden möchte. Und so ist das passiert.
Du hast gerade schon so angedeutet, dass du merkst, da ist was, was du noch erzählen willst von der Jugend, was, wie wir wissen, nun mal eine sehr besondere Lebensphase ja auch ist. Und gibt es da was, wo du sagst, es ist mir wirklich wichtig, da habe ich einfach noch nicht alles erkundet?
Das ist immer, also von Buch zu Buch. Also dann, da kristallisiert sich halt irgendwas raus, was in dem Buch jetzt gar nicht so unbedingt so gelabelt ist, ne? Aber zum Beispiel, was ich bei Schnabeltier Deluxe fand, ist schon auch mal spannend, so über Gender nachzudenken oder so, ne? Und das ist dann da so nicht gelabelt, aber es ist auf jeden Fall drin und es ist ein Thema und das erkunde ich dann halt so mit meinen Figuren und mit der Handlung und das schwebt dann halt einfach unten drunter oder bei Nach vorn, nach Süden war es ja zum Beispiel Sprache, Umgang mit Sprache, die Macht von Sprache und was Sprache eben auch anrichten kann. Also was passiert, wenn jemand die ganze Zeit Entenarsch genannt wird? So, was macht das mit ihr? Und also das sind dann einfach Themen, die ich sozusagen mit den Romanen auch für mich erkunde. Also das muss dann gar nicht irgendwie immer so in der Rezeption auftauchen, aber für mich erkunde ich das dann. Ja.
Und das finde ich total schön, dass du gerade dieses Beispiel nimmst, was ja nun wiederum generell mit Schreiben zu tun hat, weil dein Handwerkszeug ist die Sprache. Also sich darüber dann auch Gedanken zu machen. Und ich würde jetzt sagen, aus der Sicht der Leserin, dass mich das an deinen Büchern auch so fasziniert, dass da es geht immer um was, aber es ist nie etwas, was jetzt groß problematisiert würde, sondern das schwingt mit. Und dann sind es eben so ganz grundsätzliche Fragen. Eine davon ist auch, was will ich eigentlich im Leben? Und dass das eine Frage ist, die in der Jugend dringlich ist, leuchtet ja nun wiederum auch ein. Oder du hast Themen wie Armut und Klassismus, kann man reinlesen, muss man auch nicht, aber jedenfalls ja doch durchaus ein ungewöhnliches Personal. Siehst du auch diese Motive sich da durchziehen, wenn du jetzt so ein bisschen mit Abstand auf deine 5 Romane, ich meine, das ist einfach viel, schaust.
Ja. Orte sind mir wahnsinnig wichtig. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass auf ganz unterschiedliche Weise eigentlich bei allen irgendwie draufsteht oder drüber steht, du bist nicht allein. Das klingt banal. Irgendwie treibt das mich auf ganz unterschiedliche Art und Weise offensichtlich immer an, dass ich das so, dass das irgendwie ein Thema in meinem Roman ist.
Und das ist tatsächlich was, ja, was auch, also was ja auch wahnsinnig gut tut. Ja. Beim Lesen, ne?
Also ich hoffe es. Also und wie gesagt, das ist jetzt so die Drübersicht. Also ich glaube, beim Das Feuer vergessen wir nicht. Ja. Das ist, glaube ich, der Roman, wo ich schon das Gefühl habe, okay, das möchte ich bewusst mitgeben. Ja. Bei den anderen ist es eher unbewusst. Also dass ich jetzt so denke, okay, nee, das habe ich eigentlich vorher schon immer so erzählt. Oder hat auf jeden Fall immer mitgeschwungen, dass ich irgendwie sage, okay, wir müssen uns mit anderen Menschen verbinden.
Warum war dir das jetzt gerade so wichtig, dass das, also sozusagen, dass du sagst, es ist jetzt nicht nur beim zweiten Blick ein Ergebnis unter vielen anderen, sondern das war mir wirklich wichtig, darum ging es mir.
Also ich glaube, als ich halt überlegt habe, okay, was könnte mein nächster Roman sein, das ist so 2 Jahre her, ein bisschen über 2 Jahre. Und sagen wir so, die Welt kommt immer unbewusst in meine Romane rein. Also das prägt mich ja und das, was mich so beschäftigt, das behandle ich auch irgendwie in den Romanen, aber da war es dann so, dass man einfach die Welt anguckt und einfach denkt, also wie sind wir hier gelandet? So, und irgendwie hatte ich die ganze Zeit den Gedanken, wenn ich jetzt zu dieser Zeit jung wäre, ich wäre so sauer auf meine Generation und die Generation davor, also wo ich dann mich da stehen würde und denke, okay, was habt ihr da gemacht oder wieso habt ihr das zugelassen? So, und das war so ein Ausgangspunkt und ich wollte jetzt aber nicht eine Dystopie schreiben oder so, sondern ich wollte irgendwas schreiben, was irgendwie Hoffnung gibt. Also was sich vielleicht wie eine Umarmung anfühlt und was so uns das Gefühl gibt, okay, wir fühlen uns jetzt vielleicht gerade machtlos und hilflos, aber wir sind das nicht. So, und das war wirklich erstmal der Grundgedanke. Und da habe ich dann einfach überlegt, okay, was kann ich für eine Geschichte erzählen, die das irgendwie beinhaltet, ohne also total irgendwie nachher in Kitsch oder in die Naivität abzudriften. Das ist meine kleine Utopie an manchen Stellen. Ja. Also ne, wenn wir jetzt über Räume sprechen, es gibt da eine Wohnung in der Gerberstraße Nummer 5, es gibt da einen Küchentisch und das ist mein kleiner utopischer Raum, den ich sozusagen da geschaffen habe. Aber das war mir irgendwie ein Bedürfnis, einen Roman zu schreiben, der jetzt einem nicht nochmal total vor den Latz knallt, wie schlimm das alles ist, das aber auch nicht die Augen vor verschließt, sondern ja einem da vielleicht so ein bisschen ja einfach eine Umarmung gibt.
Ja,
so, das war's.
Ja.
Ja.
Und vielleicht für die, die das Buch nicht kennen, kannst du kurz skizzieren. Wir hatten jetzt schon den Küchentisch in der Wohnung in der Gerberstraße 5. Für mich war es tatsächlich das ganze Haus,
wo ich dachte, das stimmt, ja.
Oh, ich schätze mal, mit dieser Lesart bin ich nicht allein. Dieses, so möchte ich leben, so möchte ich wohnen. Also verschiedene Wohnungen, verschiedene Menschen, eben gar nicht kitschig mit Puderzucker überstreut. Also jede einzelne Familie oder was von den Familien jeweils übrig ist, hat ja eine Geschichte zu erzählen, aber die kümmern sich umeinander. Mhm. Sogar die alte Dame im Erdgeschoss, die irgendwie mit ihren Katzen da alleine ist, die kriegt auch mit, wenn es wo brennt. Und nicht umsonst heißt ja der Roman Das Feuer vergessen wir nicht. Das dazu später mehr. Aber worum geht's?
Die Hauptfigur ist Ari, die Ich-Erzählerin. Sie ist 17 Jahre alt und es fängt damit an, sie liest immer samstags alten Menschen in einem Pflegeheim vor und in diesem Pflegeheim trifft sie auf Flint. Er ist auch 17 und er ist so ein bisschen das Gegenteil von Ari, nämlich Ari ist eigentlich offen der Welt gegenüber, den Menschen gegenüber und Flint verkörpert so ein bisschen das Gegenteil, indem er sehr verschlossen ist, meint, okay, das Leben und die Welt, das macht doch alles gar keinen Sinn mehr. Und die beiden verlieben sich ineinander. Das ist die sozusagen die eine Handlungsebene. Und die andere Handlungsebene ist, dass Ari von Streichholzmädchen erfährt. Das sind Streichholzarbeiterinnen, Fabrikarbeiterinnen aus dem 19. Jahrhundert, die damals in London gestreikt haben. Und sozusagen dieses Motiv und diese Frage nach der eigenen Bedeutung des Lebens zieht sich dann eben auch so durch den Roman.
Und diese Streiks hat es ja wirklich gegeben.
Ja.
Wie bist du denn auf die gekommen?
Ich hatte den Gedanken, ich will irgendwas schreiben, wo deutlich wird, auch wenn wir eben uns hilflos fühlen, wenn wir zusammenhalten, können wir Dinge erreichen. Und da habe ich irgendwas Historisches gesucht, einen historischen Kampf, wo Menschen zusammengehalten haben und was Positives erreicht haben. Und dann habe ich halt so recherchiert und bin irgendwann auf diese Streichholzarbeiterin gestoßen und habe dann festgestellt, okay, da wurde schon, ich meine, es gibt Musicals, es gibt Filme über sie, also die sind schon medial sozusagen bekannt, aber es gibt ja keine eigenen Zeugnisse von ihnen. Und ich fand die einfach so passend, weil denen auch damals schon niemand zugetraut hat, dass die eigenständig gestreikt haben, sondern es wurde auch damals immer gedacht, ja, nee, da ist irgendwie so eine Sozialistin, die angeführt hat von außen, weil das können die ja gar nicht allein geschafft haben. Und sie haben selber entschieden, die Fabrik zu verlassen. Und das fand ich für mich und die Geschichte, die ich erzählen wollte, so passend, dass ich das als Motiv genommen habe.
Und das ist eine so herausragende Wahl, an der man nachvollziehen kann, wie du arbeitest. Denn da ist ja zum einen der Verweis auf Andersen, ist es, glaube ich, ne?
Mhm, ja.
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, ein ganz armes Kind, das barfuß in der Winternacht, ich glaube, es ist sogar die Weihnachtsnacht,
sitzt
und ihre Streichhölzer nicht los wird und erfrieren wird, weil es einfach keine Sau mit Verlaub kümmert. So, diese Ebene ist da, dann ist diese Ebene dieser einen alten Frau, die darüber als Spätstudierende eine Hausarbeit oder was geschrieben hat. Also ganz wunderbar verwoben. Und so ist die Literatur mit drin, so ist die Stärke und das Empowerment mit drin, ohne dass du es an einer einzigen Stelle so benennst. Das finde ich immer so toll, ja, dass es eben nicht, dass du nicht denkst, oh Gott, jetzt kommt hier wieder eine Gebrauchsanleitung, mit der die mit irgendwas angefüttert wird, sondern ganz ganz sozusagen im Gegenteil, es ergibt sich von selbst.
Das wirkt so, sagen wir mal so, es wirkt so. Ja. Und das finde ich schön, dass es sich von selbst ergibt. Weil das war so beim Schreibprozess total meine Sorge, dass das irgendwie konstruiert wirkt und so, weil das ja schon einfach verschiedene Puzzleteile sind. Und deswegen freut es mich sehr, wenn du sagst, das ergibt sich irgendwie von selbst. Ja. Dann denke ich, oh, dann hat es ja funktioniert. Ja, das freut mich sehr.
Hast du daran sehr gefeilt dann auch entsprechend?
Ich habe mich auf jeden Fall mit der Frage beschäftigt, wie ich das alles miteinander verweben kann. Also die Liebesgeschichte, dieses historische Motiv, ohne dass das überladen wird oder irgendwie ja mit der moralische Zeigefinger kommt, sondern dass das schon eine eigenständige Geschichte ergibt, die aber, also die fließt, also die man fließend lesen kann und die auch weiterhin so eine gewisse Leichtigkeit hat. So und wo man eben nicht so die Bruchstellen erkennt, ah, okay, da hat es so zusammengesetzt und irgendwas zusammengeklebt oder so. Und ja, das ist schon während des Schreibprozesses so die größte Arbeit. Okay, das, was ich mir im Kopf zusammenreime, also ich bin ja auch niemand, ich plotte ja nicht. Also ich, ja, ich so, das, also ich habe gewisse, wie gesagt, gewisse Puzzleteile, die ich dann zusammensetze, aber ich habe ganz viel, ergibt sich erst beim Schreiben und ich weiß zwar ungefähr, wo ich hin will, aber es ist immer ein Wagnis und eine Überraschung, funktioniert das? Also ich kann ja, also kurz in dem Sinne spoilern, es gibt eine, also es wird aus Aris Perspektive erzählt und aus gewissen Gründen gibt es dann einen Perspektivwechsel am Ende. Und ich habe mich immer gefragt, ach, wird das funktionieren? Wird da eine andere Stimme dann auf einmal, also oder wird man denken, hä, was ist denn jetzt? Das ist ja ein totaler Bruch. Und das, ja, das weiß ich wirklich erst am Ende, wenn ich fertig bin. Und es ist so ein Wunder, wenn man dann merkt, also wenn man es dann nochmal liest und denkt, es funktioniert. Also es sind wirklich immer kleine Experimente und ich probiere aus, ob das so auf dem Papier oder Laptop dann funktioniert. Aber das, ja, das erspürt man dann.
Ja, und übrigens auch, es ist ja beim Lesen ein ganz vergleichbarer Prozess. Das weiß man nicht von Anfang an. Und deshalb ist es überraschend. Mir hat das auf einer viel direkteren Ebene so gefallen. Es hat mich überaus berührt, weil Dinge möglich sind, wo ich so dachte, boah, das habe ich so lange nicht mehr gelesen. Das ist eine wunderbare Freundschaftsgeschichte zwischen, zwischen drei Jugendlichen. Da ist diese Liebesgeschichte, die zwar durchaus kompliziert ist, aber es ist eben nicht Misstrauen, dann geht alles schief und die Verzweiflung ist groß, sondern da darf man einfach auch mal glücklich sein. Da darf etwas gelingen. War das auch ein Vorsatz, um das mal hier diesen Zeiten, wie sie gerade sind, so ein bisschen entgegenzuhalten?
Bei dieser Freundschaft, also auch die hat sich, also zwischen, das sind Milan, Mirjam und Ari, die eben schon immer befreundet sind. Und diese Freundschaft entwickelt sich auch beim Schreiben. Und ich fand es nachher so schön, weil mir war das beim Schreiben auch nicht klar, aber ich fand es so schön, dass jede und jeder für jeden da ist und jeder für jeden wichtig ist. Es ist nicht so, dass zwei, dass sozusagen die beiden immer Ari unterstützen müssen oder Ari für die beiden immer da ist, sondern es gibt immer Momente, wo klar ist, okay, die brauchen einander. Und ich habe nachher gedacht, weil es gibt ja von Sartre, ne, geschlossene Gesellschaft und die Hölle sind die anderen und dann geht es ja immer darum, da zu dritt funktioniert das dann nicht, weil, ne, weil dann immer zwei gegen einen sind und so. Und ich dachte, ah, nee, wie schön. Hier funktioniert und ich habe auch, also und es ist so, auch da wieder, das ist halt so geschehen in der Handlung. Also das habe ich ja nicht mir vorher so gesagt, nee, das muss so sein und so, sondern irgendwie ist das halt so passiert, dass einfach, nee, die sind einfach nur gut füreinander. Und in der Liebesgeschichte, also da, ich meine, Flint hat ja schon leichte so Züge von so einem typischen, also ich will jetzt nicht sagen Bad Boy, aber ne, das sind ja so leichte Züge und ich wollte halt immer, aber ich wollte nicht, dass das so ist und es geht ja auch, also direkt am Anfang sagt Flint ja, ich möchte nicht, dass du mich rettest und das war mir zum Beispiel wichtig, nein, ich möchte nicht, dass der Junge von dem Mädchen gerettet wird und so, sondern dass...
Oder dass das Mädchen in die klassische Frauenrolle rutscht, ich befreie dich. Und klar, wenn etwas so leicht daherkommt, dass es nicht leicht im Entstehungsprozess ist, sondern dass es wahrscheinlich dann so konzentriert ist, dass es so rüberkommen kann. Aber da ich so dachte, ja, so kann es eben auch sein. Und auch die Beziehung der Schwestern und die Beziehung zur alleinerziehenden Mutter. Also es ist wahnsinnig viel Beziehung übrigens auch drin. Und du hattest ja in einem Vorgespräch gesagt, dieser Roman von dir sei deine Antwort auf Romance und New Adult Romane. Und ich habe so gedacht, hä? Wovon spricht sie? Um Gottes Willen, da hätte ich jetzt gern noch eine Antwort.
Ja, also ich glaube, es sind Young Adult, weil das Young Adult sind ja die Jüngeren. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin dem gar nicht abgeneigt, auch als Leserin. Und in diesen ganzen Schullesungen und so, ich kriege ja auch mit, okay, was ist das eigentlich, was Menschen, die lesen, oder junge Menschen, die lesen, gerne lesen. Und das ist natürlich ein Genre, was sie mögen, weil es denen auch eine gewisse Sicherheit gibt und so. Und dann habe ich schon mich manchmal gefragt, okay, könnte ich das? Könnte ich so Young Adult schreiben? Weil ich es, wie gesagt, auch selber mag. Und ja, geblieben. Also ich meine, es ist halt eine Liebesgeschichte und es ist halt meine Version in dem Sinne von diesem Genre, was natürlich ein bisschen mehr Ecken und Kanten hat. Und mich interessieren dann eben noch andere Figuren und dann kommt die historische Komponente rein. Also ich könnte halt auch sagen, das ist halt das Buch oder meine Variante von einem historischen Roman, weil auch das habe ich halt bei dem Roman überlegt, könnte ich einen historischen Roman schreiben? Und da habe ich halt gemerkt, da passt meine Sprache nicht dazu. Ich bin halt auch nicht so viel in total tiefer Recherche. Und von daher, ist das so meine Kombination aus Young Adult und historischem Roman. Also ich finde, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich will einfach nur eine Liebesgeschichte lesen, dann sag ich, ja, lies den Roman und dann ist das halt eine Liebesgeschichte. Und ich glaube, dann funktioniert der Roman auch.
So. Total. Und es ist eine Entwicklungsroman, um jetzt nochmal einen Fachbegriff sozusagen ranzuziehen. Das ist es natürlich auch, aber in erster Linie ist es ein Leseglück, obwohl es, also das ist nicht weichgespült, das geht schon zur Sache, aber es ist eben auch kein Problem-Bingo. Also ich würde sagen, du schreibst realistische Jugendromane. Einzeltitel, die haben es, würde ich sagen, schon immer schwer gehabt, weil eben Einzeltitel in diesem riesigen, schnellen Buchmarkt leider die Tendenz haben, unterzugehen. Man sieht sie einfach nicht. Jetzt bist du aber jemand, der in der Jugendliteratur ja durchaus gelesen wird. Hast du trotzdem manchmal die Sorge, dass sich das so verändert, dass das, was du machst, also sozusagen um den eigenen Platz kämpfen muss?
Also klar, ich bin auch manchmal frustriert und habe das Gefühl, ich muss mit jedem Roman wieder um Sichtbarkeit kämpfen. Also ne, man kennt mich zwar so, aber so um Leser und Leserin muss ich ja eigentlich mit jedem Roman wieder kämpfen und um Sichtbarkeit kämpfen. Und das ist wahnsinnig schwer. Also da ist ja keine Marketingmaschinerie, die da irgendwie unterstützt, sondern die Bücher müssen das irgendwie aus sich heraus schaffen und entweder die werden dann gut besprochen oder irgendwie auf Social Media mal hochgezeigt oder halt nicht. Und da fühl ich mich dann auch manchmal hilflos und denke dann, okay, bringt diese ganze Arbeit und Liebe, die ich da reinstrecke, bringt die das eigentlich? Aber dann wird man immer eines Besseren belehrt und kriegt plötzlich den Deutschen Jugendliteraturpreis und denkt, ja, es ist doch, also es funktioniert doch. Und ich habe jedes Mal, wenn ein Buch erscheint, wirklich immer die Angst, okay, vielleicht geht es einfach unter. Also bisher bin ich ja da wirklich noch, habe ich ja wirklich Glück gehabt. Also wenn ich überlege, nach vorn, nach Süden, 2020 ist das erschienen und es war dann 2024 Schullektüre, Prüfungslektüre, also 4 Jahre später. Oder auch Die Nacht so groß wie wir, wurde dann auch viel in Theatern gespielt, also blieb einfach lange sichtbar. Ja. Und zum Beispiel Schnabeltier Deluxe ist dann so mein dritter Roman, deswegen liegt der mir auch sehr im Herzen, weil es so mein kleiner Underdog ist, weil der ist halt so, ja, der wurde halt ein paar Mal gut besprochen, aber dann war es das, also dann war er halt dann weg, so, ne, der ist zwar noch lieferbar, aber ja, er wird dann halt wieder unsichtbar und das ist schon was, womit ich struggle, aber es ist ja das, was ich schreiben möchte, das, was ich schreiben will und das, was ich schreiben kann. Also ich könnte jetzt eben auch nicht Fantasy schreiben, würde ich ja vielleicht gerne, aber da bin ich einfach nicht die Richtige für und deswegen schreibe ich, glaube ich, einfach so lange weiter, bis solange auf jeden Fall die Verlage mich noch haben wollen und meine Bücher veröffentlicht werden. Danach schreibe ich wahrscheinlich auch noch weiter, aber vielleicht würde ich dann noch mal was anderes schreiben oder so. Aber Ja, also die Frage, und es schwingt schon immer mit, aber ich glaube, dass ich da wirklich noch Glück habe. Also mit meiner Sichtbarkeit. Also da gibt es schon noch andere Fälle.
Ja, und es liegt natürlich auch ganz entscheidend an der Qualität deiner Romane. Also das ist eben das, was man eine ungewöhnliche Stimme nennt. Ja, das, und das war eben von Anfang an so. Du kamst ja also in meiner Erinnerung jedenfalls aus nichts. Also ja. Niemand hatte vorher von Sarah Jäger gehört und plötzlich warst du da mit einem Paukenschlag. Und nun sagst du gerade selber, nach vorn nach Süden ist Schullektüre. Ich habe ja immer gedacht, freut einen das eigentlich? Und noch schlimmer, Prüfungsstoff. Freut einen das als Autorin oder denkt man dann, verdammt, nun ist es unbeliebt für alle Zeiten bei den SchülerInnen? Wie ist da die Lage?
So und so. Also es ist so, nein, weil natürlich, ich werde es so schön, wenn meine Bücher eben in dieser Auflagenzahl freiwillig gelesen werden. Ne? Also das ist natürlich das schönere Gefühl. Und ich habe mich aber ja nicht beworben, Schullektüre oder Prüfungslektüre zu sein. Das haben irgendwelche Menschen entschieden. Und ich habe ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also es kam ein Mädchen zu mir und meinte, okay, das ist jetzt das erste Buch, was ich in meinem Leben, was ich zu Ende gelesen habe. Und so, und das ist total schön. Und es gibt natürlich auch Jugendliche, die hassen es zutiefst. So. Und wo ich sage, ja, verstehe ich so. Also ja, kenne ich auch aus der Schule, wenn man dann gezwungen wird, irgendwas zu lesen. Ich habe schon immer das Gefühl, okay, es gäbe, glaube ich, schlimmere Bücher als meins, die man da lesen muss. Aber trotzdem spielt das natürlich rein. Und deswegen war das eine total spannende Erfahrung im letzten Jahr. Also aus der ich wirklich viel mitgenommen habe und natürlich auch über mein Schreiben und meine Bücher nachgedacht habe. So. Also das bleibt da ja nicht aus. So. Und das hat es, glaube ich, schon in dem Sinne ein bisschen beeinflusst. Aber ja.
Also waren da so Überlegungen zu sagen, okay, wenn Jugendliche sagen, interessiert uns nicht, wir wollen, es ist, erfinde ich jetzt, Fantasy lesen oder die Erfahrung lehrt ja, dass das gelesen wird und auch das, dieses in andere Welten eintauchen, hat ja auch was ganz Großartiges. Das muss man ja überhaupt nicht irgendwie die Nase rümpfen. Aber hast du dann zwischendrin gedacht, okay, dann muss ich mich dem vielleicht doch anpassen?
Nee, das, ich kann, also ich glaube, ich kann mich generell schwer anpassen.
Ja,
so.
Super.
Ne? So. Also selbst wenn ich es versuchen würde, man würde es mir nicht abnehmen. Also ich glaube, das gehört nicht zu meinen Fähigkeiten. Und ich, wie gesagt, ich bin einfach sehr in der Realität verhaftet und auch mein Schreiben ist sehr in der Realität verhaftet. Deswegen würde ich das nicht ändern wollen. Und ich habe schon das Gefühl, zum Beispiel, was ich jetzt bei Nach vorn, nach Süden, was ich halt total spannend fand, wie manche Jugendliche, die es lesen mussten, wie die dann auch mit dieser Hauptfigur, mit dieser Entenarsch gehadert haben. Klar, also jemand, der Entenarsch heißt, ist natürlich überhaupt nicht cool. So, und sich mit so einer, weil sie die Ich-Erzählerin ist, identifizieren zu müssen, so, das war offensichtlich eine ganz krasse Überwindung. Andererseits denke ich, okay, es ist aber vielleicht für den einen oder die andere auch eine total interessante Erfahrung. Und das habe ich bei den Lesungen halt immer gesagt. Ich weiß, sie ist keine typische Heldin, aber genau das wollte ich ja. Ich wollte ja jemanden nehmen, der am Rande steht, der nie im Rampenlicht steht und mal so eine Figur genauer beleuchten und angucken. Und ich habe ja selbst von Müttern oder von einer Mutter habe ich einmal eine E-Mail bekommen, dass sie ja überhaupt nicht versteht, was das mit dem Roman soll und was denn das Besondere an Entenarsch wäre. So, und dann muss sie auch, also so, wo ich auch dachte, ja, das ist vielleicht das Problem. So, also ja, und deswegen habe ich dann doch gedacht, okay, das vielleicht gibt es dem einen oder anderen dann doch was mit, sich mit so einer Figur mal beschäftigen zu müssen und ja, sich da reinzufühlen. So. Und
ja.
Deswegen, ja, also wie gesagt, natürlich wäre es schöner, wenn es nur Menschen gäbe, die freiwillig meine Romane lesen. Aber da, wenn ich sehe, was die teilweise auch die Lehrerinnen und die Lehrer im Unterricht gemacht haben, also tolle, tolle Projekte, das war schon auch ein Geschenk. Das so mal zu erleben. Ja,
ja, das glaube ich. Und selbst wenn es dann nicht sofort freiwillig ist, ja, das ist nun mal bei Schullektüre nicht der Fall, kann es ja eben trotzdem zu dieser Erkenntnis führen, wie von dieser einen Schülerin. Ja, die hätte ja andersrum gesagt, vermutlich niemals danach gegriffen, wo auch und wie auch, aber jetzt sollte sie, hat es gelesen, hat es zu Ende gelesen und offenbar gemocht. Sind die denn offen, die Jugendlichen, mit ihrer Kritik?
Ja, also sie haben schon zum Beispiel gefragt, ob ich absichtlich so einen langweiligen Roman geschrieben habe. Also da, ne? Und da, ja, da kann man ja auch drüber sprechen. Ich finde andere Dinge spannend als als jetzt zum Beispiel Jugendlichen. Also ich finde zum Beispiel Verfolgungsjagden. Also ich weiß, ich habe irgendwann mal irgendeinen Batman-Film geguckt und da war da 20 Minuten Verfolgungsjagd. Also da schalte ich ab. Ja. So, das interessiert mich nicht. Oder auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel so Fantasy-Romane nehme. Und dann finde ich es immer total spannend, wenn am Anfang die Figuren erklärt werden und die Verhältnisse untereinander. Aber sobald dann die große Schlacht kommt, da überblätter ich das. Also es ist so. Und deswegen schreibe ich natürlich auch nicht solche actiongeladenen Romane, weil mich das selber einfach nicht interessiert. Es ist aber auch völlig okay, dass das andere dann langweilig finden, was ich da tue.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, wenn man das in dieser Offenheit diskutieren kann, dass es dann eben spannend ist. Wir haben ja schon über die Ambivalenz der Figuren gesprochen, darüber, dass es um Haltung geht, ohne zu predigen. Was mir an deinen Romanen auch immer auffällt, ist, dass es Themen wie Klassismus verhandelt, dass deine Romane Figuren in die Literatur holen, die zumindest in der Kinder- und Jugendliteratur oft außen vor gehalten wurden. Ist das für dich auch ein Anliegen?
Also ich glaube, es ist eine Selbstverständlichkeit, glaube ich. Also das hat bestimmt auch was damit zu tun, wie mein Alltag aussieht und in welchen Verhältnissen ich lebe. Ja. Also ich lebe im Essener Norden, also das ist da Alltag und Realität. Und warum sollte ich dann über irgendwelche Villenviertel schreiben? Also es interessiert mich dann halt auch nicht so sehr. Also
betrifft es auch dein Großwerden? Also bist du auch in Essen groß geworden?
Nee, ich bin im Dorf in der Nähe von Paderborn bin ich groß geworden. Also das waren schon andere Verhältnisse. Ja. Das ist dann eher so das, was ich bei Schnabeltier Deluxe so aufnehme. Also die Provinz und das Leben im Dorf. Also das habe ich da dann ein bisschen mehr verhandelt.
Hochinteressant, weil es, also ich kann dir jetzt nur sagen, aus der Sicht von jemandem, der ja das schon lange begleitet und sich anschaut, was gibt's denn so in der Kinder- und Jugendliteratur, das sind ganz oft gut bürgerliche Settings und eben nicht der Penny-Hinterhof, um es nochmal zu nennen. Oder wie jetzt ein Wohnen oder ein Haus, das vielleicht, weiß ich nicht, es ist auch gar nicht so wichtig, aber sozialer Wohnungsbau sein könnte.
Das Feuer vergessen wir nicht, ist ja für mich sozusagen, also ist ja für mich in der gleichen Stadt wie nach vorn nach Süden. Und es gibt, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass es ja eine Figur gibt, die aus nach vorn nach Süden ist. Der große Bruder von Milan. Das ist unser Pavel. Also es wird nicht benannt so, aber er spricht halt so wie unser Pavel. Und dann ist ja, also es gibt ja eine Autoszene, wo die dann mit dem Auto fahren und er sagt, ja, ihr müsst doch irgendwas erleben, also in seiner Sprache sozusagen, wie er spricht. Und dann sagt Milan ja sowas wie, ja, das sagt er, der seine Jugend auf einem Hinterhof verbracht hat.
Ja, genau, also das, da ist es, genau, das ist mir natürlich aufgefallen.
Genau,
ja.
So. Ja, und das ist so, also für mich deswegen ist das schon sozusagen das gleiche Umfeld. Das habe ich zum Beispiel auch reingebracht, weil ich in 90 Lesungen von Nach vorn nach Süden im letzten Jahr immer gefragt wurde, gibt es denn eine Fortsetzung oder ne, was soll das mit dem offenen Ende? Und dann, es wird ja keine Fortsetzung geben von Nach vorn nach Süden, aber ich habe gedacht, wenigstens so als kleiner, wie nennen wir es, Reminiszenz, habe ich halt diese Figur da reingebracht. Für die, die das halt erkennen. Also.
Ja, und ich nehme ja auch an, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man selber schreibt, dass so ein Abschied von Figuren ja wahrscheinlich auch schwerfällt.
Total.
Die wachsen dir doch sicher ans Herz.
Ja, es war ja eigentlich also Die Nacht so groß wie wir, mein zweiter Roman. Ich hätte das quasi als Fortsetzung-Roman eigentlich schreiben wollen. Mhm. Also mit anderen Figuren, aber einfach in diesem selben Milieu wie den Hinterhof. Und da hat meine Lektorin aber gesagt, du warst zu lange da jetzt auf diesem Pennymarkt-Hinterhof. Du musst dich verabschieden, du musst jetzt neue Wege gehen. Und deswegen habe ich das halt dann sozusagen in eine andere Stadt projiziert und mit anderen Figuren. Aber nee, ich wäre da gerne noch ein bisschen geblieben auf dem Hinterhof. Ja.
Wie schön, dass man jetzt da wieder zurückkehren
ja,
kann.
So ganz kurz einmal. Und das hat mir aber große Freude gemacht.
Ja. Jetzt hast du ja gerade, wir wissen es, ich durfte dabei sein, den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen. Ja. Also es war ein riesenvoller Saal, 1600 geladene Gäste, eine Gala ohnegleichen. Hattest du, ich kenne die Antwort schon, aber ich möchte es gerne nochmal für Freigeistern hören, hattest du damit gerechnet, dass du den Preis kriegst?
Nee, also ich war den ganzen Tag herrlich entspannt und habe so, es gibt dann so einen Empfang für alle Nominierten und auch da habe ich allen nochmal dargelegt, warum ich den Preis nicht bekommen werde und die fanden das alle auch wirklich sehr glaubhaft. Dann, ja, nee, das, also ich habe gedacht, eventuell, wenn ich total Glück habe, ne, weil die Jugendjury, das wird ja so mit einem Punktesystem irgendwie gemacht und da kann es natürlich sein, dass man plötzlich einen Punkt vorne liegt. Also da habe ich gedacht, das könnte natürlich einfach passieren, aber gerade bei der Kritikerjury habe ich gar nicht damit gerechnet. Also das war wirklich sehr überraschend.
Du bist dann auf die Bühne gesprungen, hast diesen wunderbaren Satz gesagt, erwarten Sie jetzt bitte keine klugen Antworten von mir, weil es einem vermutlich die Sprache verschlägt.
Ich war ja schon mal nominiert und ich habe auch da in diesem Saal gesessen und mich gewundert, wie diese Menschen diesen Preis gewinnen können, auf die Bühne kommen. Und da wird ja nicht einfach gesagt, jetzt sagen Sie mal Danke denen man Danke sagen möchte, sondern es werden ja Fragen zum Schreiben oder zu dem Buch gestellt. Mhm. Und ich habe wirklich mal so, das werde ich nicht können. So und das war mir irgendwie klar, weil das so eine, also ja, ich fühlte mich dann auch wie mit 19 im Mündlich-Abi in der Schule. Mhm. Also wo einfach mir Fragen gestellt werden und ich einfach denke, ich habe da jetzt gar nichts verstanden. So. Und ja, das war ähnlich, nur halt schöner.
Warum hast du denn so gar nicht dran geglaubt, dass du ihn kriegst? Weil dass du gut bist und also dass du auch sehr geschätzt wirst, das weißt du ja.
Das auf jeden Fall. Aber es ist so, glaube ich, im Laufe der Jahre wie so eine Selbsterzählung geworden. Das finde ich jetzt eben auch sehr spannend, dass ich diese Selbsterzählung umschreiben muss jetzt. Ja. Weil ich wirklich, also ich wurde sehr oft gewürdigt, habe tolle Rezensionen bekommen. Also wirklich, ich kann mich da gar nicht beschweren. Aber immer, wenn es um sowas ging, es gibt eine Shortlist, eine Nominierungsliste und dann gibt es so eine Preisverleihung und dann gibt es den oder die eine, die diesen Preis bekommt. Das war nie ich. So, das waren halt immer andere. Und wo ich merkte, ja, ich gehöre halt irgendwie dazu zu irgendwie Büchern, die bemerkenswert sind oder die irgendwie denen Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Aber dann gibt es immer das Buch, was besser in die Zeit passt, was dringlicher ist, was irgendwie größere Themen behandelt. Also das war sozusagen für mich die Selbsterzählung, die in den letzten Jahren Sinn gemacht hat. Und auch empirisch habe ich das ja beobachtet.
Ja, ja.
So,
ja.
Und deswegen war das für mich klar, weil er jetzt bei der Shortlist vom Deutschen Jugendliteraturpreis waren ja einfach wieder große, wichtige Themen auf dieser Liste, natürlich auch tolle Bücher. Und da habe ich gedacht, okay, da ist ja das von Sarah Maus und mir ist ja eher klein und so. Ja, also irgendwie erzählt hat so eine kleine Freundschaftsgeschichte. Aber es ist jetzt nicht so wieder dieses Label, hier ist das große politische Thema, was verhandelt wird. Und deswegen habe ich einfach gedacht, so naja, da können sie sagen, oder da sind vielleicht andere Bücher, wo sie sagen, oh, da kommen wir jetzt nicht vorbei oder wir wollen Statement setzen oder so. Und davon bin ich einfach stark ausgegangen. Mhm. Ja.
Und also ich ehrlich gesagt auch. Ja. Und war wahnsinnig froh, dass ich so dachte, wie gut, nachdem die letzten Jahre eben doch sehr so von was sind gerade die gesellschaftspolitisch relevanten Themen und wie reagiert die Literatur darauf? Das ist ja auch wirklich spannend. Also ja. Das finde ich schon auch ein probates Mittel oder ein probates Kriterium. Aber dass man jetzt so sagt, das ist und es war eine starke Liste, also dass man sagt, dieser Roman kriegt es und diese Autorin, das fand ich, also ich fand es eine richtig gute, kluge und auch wichtige Entscheidung. Wie ist das denn mit diesem Preis, jetzt mal abgesehen davon, dass man da wirtschaftlich wahrscheinlich durchatmen kann, wie wichtig ist der denn?
Ich kann das ja nicht beurteilen, also ich glaube schon, dass im Endeffekt ich so weitermachen werde und weitermachen muss, wie vorher auch. Es ist schon, ich habe das schon das Gefühl, es ist so eine innere Ruhe, so die ich jetzt habe. Es ist einfach so ein Glücksgefühl, was sich so gleichmäßig in meinem Körper ausbreitet. Und es ist natürlich so eine schöne Anerkennung und vor allem, was mir halt so wichtig ist, oh, jetzt mein Buch wurde nochmal sichtbar gemacht. Also das ist für mich halt das Schönste, weil wir gerade in der Kinder- und Jugendliteratur, es gibt so wenig Möglichkeiten, dass wir sichtbar werden und dass man unsere Bücher wahrnimmt und so. Also in den Buchhandlungen, wir liegen halt hinten irgendwo in der Ecke und wir werden in den normalen Buchhandlungen ja eigentlich nie vorne liegen. So, da liegen halt die belletristischen Titel. Und deswegen bedeutet mir der Preis so viel, weil es einfach so ein Scheinwerfer auf mein Buch und auch meine Bücher, also die anderen werden dadurch ja dann auch nochmal mehr wahrgenommen. Und das ist einfach so das schönste Gefühl, weil ich das ja aus eigener Kraft gar nicht selber machen kann. So. Mhm. Mhm.
Ja. Jetzt arbeitest du ja in einer Buchhandlung. Mhm. Könnte man nicht mal die Tische umräumen?
Ja, aber es ist ja auch die Frage, also das Ding ist ja, was interessiert die Menschen? Dieses Label Jugendbuch, das ist ja, ich finde das ja schon interessant, ich beobachte das ja auch. Also wenn man Profifußballer ist und einen Jugendroman in einem belletristischen Verlag schreibt, dann wird der natürlich gekauft und dann kann der auch vorne liegen. Aber wenn das halt in einem Jugendbuchverlag von einer unbekannten Autorin geschrieben wird, dann sagen erwachsene Menschen auch so, ah nee, das ist ja ein Jugendbuch, so. Das nimmt man dann auch nicht so ernst, so. Und von daher hat das ja Gründe, weil Buchhandler und Buchhändlerinnen wollen Bücher verkaufen, dass sie halt das, was sich verkauft, was die Leute wollen, das liegt halt vorne, so. Mhm. Und das ist dann natürlich, ja, damit muss man dann so ein bisschen leben, dass das Jugendbuch jetzt als Literatur nicht wirklich ernst genommen wird oder nicht von, also von manchen schon, aber da muss man schon immer so eine Hürde überwinden. Mhm. Und da sind ja auch, also ich finde das ja auch witzig, wenn dann auch so am Anfang bei Nach vorn nach Süden, also wenn sie dann gehört haben, ach die, also Leute, die mich auch kennen oder so, ach die Sarah hat ein Buch geschrieben und dann waren sie halt selber überrascht, dass das so ein richtiges Buch ist. Das ist ja ein richtiger Roman. So. Also die haben dann schon immer so Vorstellungen halt vom Jugendbuch, die jetzt halt oft mit dem, was Jugendbuchautoren schreiben, halt nichts zu tun haben. Ja,
ja, und das, ich finde das so interessant, weil so wie du, so wie viele andere, so wie ich so gerne einen Trick wüsste, wie man es wenden kann, weil da beißt sich ja permanent die Katze in den Schwanz. Mhm. Erwachsenen, belletristische AutorInnen, die fangen auch mal irgendwann mit ihrem ersten Buch an und niemand kennt sie. Ja. Also das ist ja eigentlich nicht das Argument. Aber wenn ich es immer nach hinten stelle und nicht drüber schreibe, weil die kennt ja niemand, dann denke ich, so lernt sie aber auch niemand kennen.
Es gibt ja so das Buchhändler, Buchhändlerin im Radio Bücher empfehlen oder so. Und wenn mir dann, wenn ich dann sage, ja, ne, ich schreibe ja auch Bücher oder so. Und wenn dann gesagt wird, ja, aber das Radio, also das Programm oder wie heißen die da, Redakteure, die haben gesagt, aber keine Jugendbücher. Und das finde ich dann, also wo ich denke, warum macht man da hermetisch eine Tür zu? Also wenn das ein tolles Buch ist und irgendwie lesenswert ist.
Mhm. Zumal es ja zig Beispiele gibt, wo wir jetzt nämlich mal an unisono sagen würde, das ist ein Jugendbuch, Jugendlektüre, da gehören, weiß ich nicht, Caro Wahl, da gehört Matthias Brandt, da gehört der Herrndorfer dazu, das sind ja jugendliche Protagonisten. Ja? Also das ist ja noch nicht mal als Unterscheidung sinnvoll. Und natürlich kann das Feuer vergessen wir nicht oder Nach vorn nach Süden völlig gefahrlos von Erwachsenen gelesen werden. Durch die künstliche Trennung ist es eben schwierig.
Ja, ich meine, ich verstehe auch, dass der Buchmarkt diese Unterscheidung braucht und diese Genres braucht. Ich finde es halt nur eben so in solchen Momenten dann einfach schade. Und ja, ich meine, okay, bei Herrndorf und Chick, da wissen wir auch, was damals der Verlag zu ihm gesagt hat, als er sich gewundert hat, hä, das ist doch ein Jugendbuch. Warum erscheint das denn bei Rowohlt Berlin und nicht im Jugendbuchverlag? Und dann ihm gesagt wurde, naja, weil wir Bücher verkaufen wollen. Also ich meine, hatten sie auch im Endeffekt recht mit. Ja, also ja, ja. Ne, das hat, also es hätte, ich glaube, es hätte sich eh durchgesetzt, weil es ein fantastischer Roman ist. Aber er hätte es, glaube ich, doch schwerer gehabt, wenn er nicht bei Rowohlt Berlin veröffentlicht worden wäre. So.
Ja, das würde ich auch vermuten. Ja. Ja, ja. Und das ist so ein, du hast jetzt gerade das Stichwort genannt, wo ich dann auch finde, da kann man es auch wieder sozusagen diesen Frust oder was immer es ist, vergessen. Du hast gesagt, es ist ein hervorragender Roman. Mhm. Und darum geht es, dass ja. es diese hervorragenden Romane gibt. Und zwar Hüben und Drüben. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal doch, dass das Hüben und Drüben zumindest in der Jugendliteratur aufhört, weil es da diese Unterscheidung einfach im Grunde nicht wirklich braucht. Trotzdem kann man es ja auch noch eins weiterdrehen und sagen, die Jugendliteratur hat, die hat ja auch eigene Freiräume, die hat schon auch eine eigene Bedeutung und eine Möglichkeit. Du schreibst Jugendliteratur, siehst du das so?
Also erstmal fühle ich mich einfach in diesem Umfeld wahnsinnig wohl. Also ich finde das sehr wertschätzend und unterstützend und wohlwollend und auch die Kolleginnen untereinander und so. Also deswegen bin ich sehr, sehr gerne Jugendbuchautorin und möchte mich da gar nicht beklagen und beschweren. Mhm. Also ich glaube, da in der weiten Welt der Belletristik, da geht es schon auch härter zur Sache. Und ist es, glaube ich, schwieriger, sich zu positionieren. Weil ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht habe, weil öfter die Frage kam, okay, warum schreibst du denn Jugendromane, du könntest ja auch alles mögliche andere schreiben. Es ist halt für mich auch total schön, mit einem jungen Blick auf die Welt zu gucken oder in eine junge Perspektive einzunehmen und auf die Welt zu schauen, irgendwie, wenn man noch nicht 1000 Filter von Erfahrung irgendwie übereingelegt hat. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich die Welt dadurch nochmal anders sehen kann und dass ich selber auch was lerne. Also, dass ich jetzt gar nicht diejenige in der Position bin als Autorin, ich will jetzt hier der Jugend irgendwas beibringen, sondern dass ich für mich selber Dinge auch nochmal irgendwie erörtern kann und erörtern kann und genau anschauen kann. Und das finde ich eben diesen jungen Blick oder wie gesagt, diese Perspektive, die ich da einnehme, ja, finde ich da äußerst bereichernd und für mich total lehrreich. So, und es ist ja auch irgendwas, womit man sich anderthalb Jahre beschäftigt. Und das ist, also wenn ich jetzt überlege, mich anderthalb Jahre mit, keine Ahnung, Menschen in der Midlife-Crisis auseinanderzusetzen, das wird ja auch was mit meiner Psyche machen. Also, oder?
Ja.
Also,
ja.
So, also deswegen, ich habe schon das Gefühl, ja, das hat auch was Befreiendes und was Bereicherndes und dass man halt die ganze Zeit in seinem Schreiben und in seiner Arbeit auf einem anderen Energielevel arbeitet. Und ich habe das Gefühl, in einer anderen Lebendigkeit, mit einem anderen Tempo, mit einem anderen Rhythmus, der mir sehr nah ist, so. Das mag ich einfach. Und das, ich glaube, ich könnte das andere auch. Ich weiß aber nicht, wie sich das so dann über die Zeit anfühlen würde.
Das ist jetzt so als Schlussgedanke was man wirklich wunderbar mit aus diesem Gespräch nehmen kann, liebe Sarah. Ich danke dir so sehr dafür.
Ja, sehr gerne.
Und ich hoffe, du schreibst weiter und freue mich schon jetzt auf deinen nächsten Roman. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Und mir erst. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Das war die 113. Freigeistern-Folge. Das war Frei Fliegen, das Gespräch mit der Autorin Sarah Jäger. Es war mir eine Freude und Ehre. Vielen Dank. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wenn ihr uns bei Instagram folgt, freut uns das natürlich auch. Gerade lohnt es sich übrigens ganz besonders, die Debatte um Heinz Strunk und seinen Handschuh der Abwertung der Kinderliteratur, den er gerade in den Ring geworfen hat, ist bei uns in vollem Gange. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 13. November, dann mit einem neuen Lesen und Lesen lassen. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch die richtigen Worte, ob ihr sie sprecht, schreibt, hört oder lest. Ich wünsche euch Zugehörigkeit und viel zusammen mit Menschen, die euch gut tun. Ich wünsche euch einen Ort, an dem ihr euch auseinander und wenn nötig wieder zusammensetzen könnt, ob das nun ein Haus, eine Wohnung, ein Dachgeschoss, ein Garten oder ein Hinterhof ist. Oder ob es Bücher sind, diese Begleiter überall hin, diese beflügelnden und beflügelten zu Hause. Gute Begegnungen mit guten Büchern, die wünsche ich euch natürlich auch. Tschüss!